Sie hören Psalmen und ihre Botschaften auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Psalmen am heutigen Tag. Heute werden wir wieder einen Psalm betrachten und das ist heute der Psalm 20. Der Herr erhöhe dich am Tag der Not. Der Name von Jakobs Gott möge dich schützen. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stehe dir bei beim Zionherr. An alle deine Speiseopfer denke er. Nehme dein Opfer, Brandopfer gnädig an. Er schenke dir, was dein Herz begehrt, und lasse all deine Pläne gelingen. Dann wollen wir jubeln über deinen Sieg, im Namen unseres Gottes das Banner erheben. All deine Bitten erfülle der Herr, nun bin ich gewiss, der Herr schenkt seinen Gesalbten den Sieg. Er erhört ihn von seinem heiligen Himmel her und nimmt ihm mit der Macht seiner Rechten. Die einen sind stark durch Wagen, die andere durch Rosse. Wir aber sind stark im Namen des Herrn, unseres Gottes. Wir sind gestürzt und gefallen. Wir bleiben aufrecht und stehen. Herr, verleihe den König den Sieg. Erhöhe uns am Tag, da wir rufen. Nun werden wir diesen Text betrachten mit Hilfe des heiligen Johannes Paul II., was er am 10. März 2004 gesagt hat und dazwischen einige Anmerkungen. Liebe Brüder und Schwestern, die abschließende Bitte, Herr, verleihe den König den Sieg, erhöhe uns am Tag, da wir rufen, das ist der Vers 10, enthüllt uns den Ursprung von Psalm 20. Den wir gehört haben und über den wir jetzt nachdenken werden. Wir haben also ein Königslied des frühen Israels vor uns, das bei feierlichen Gottesdiensten im Tempel von Zion gesungen wurde. Darin wird der göttliche Segen auf der Herrscher vor allem am Tag der Not aus dem Vers 2 herabgerufen. Das heißt, in der Zeit, in der das ganze Volk aufgrund eines drohenden Krieges in großer Angst lebt. Denn ist von Wagen und Rossen, vergleichen Sie hierher den Vers 8 die Rede, die am Horizont vor zu rücken scheinen. Ihnen setzen die König und das Volk das Vertrauen auf den Herrn entgegen, der sich auf die Seite der Schwachen, der Unterdrückten, der Opfer, der Überheblichkeit, der Eroberer stellt. Nun ein Gedanke. Es ist leicht zu verstehen, dass die christliche Tradition diesen Psalm in einem Hymnus an Christus, den König, den Gesalbten, schlechthin den Messias, vergleichen Sie im Vers 7 nach. Und ich wiederhole es, nun bin ich gewiss, der Herr schenkt seinen Gesalbten den Sieg. Er erhört ihn von seinem heiligen Himmel her und hilft ihm der Macht der Menschen. verwandelt hat. Er kommt in der Welt ohne Kriegsheer, aber mit der Macht des Geistes und führt den endgültigen Schlag gegen das Böse und den Machtmissbrauch, gegen die Anmaßung und den Stolz, gegen die Lüge und den Egoismus. In unseren Ohren hallen die Worte wieder, die Christus an Pilatus, das Symbol der kaiserlichen Macht auf Erden richtet. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Das ist ein Auszug aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 37. Nun kommen wir zum Punkt 2. Wenn wir die Handlung dieses Psalmes untersuchen, merken wir, dass sie sehr detailliert eine Liturgie offenbart, die im Tempel in Jerusalem gefeiert wurde. Es tritt die Versammlung der Kinder Israels auf, die für den König, das Oberhaupt des Landes, beten. Ja, zu Beginn erkennt man einen Opferritus, ähnlich den verschiedenen Speisen und Brandopfer, die der Herrscher, den Gott Jakob, Psalm 2 bzw. Vers 2, darbrachte, der seinen Gesalbten, Vers 7, nicht im Stich lässt, sondern schützt und erhält. Nun hier ein Gedanke. Das Gebet ist deutlich geprägt von der Überzeugung, dass der Herr die Quelle der Sicherheit ist. Er kommt den vertrauensvollen Wunsch des Königs und der ganzen Gemeinschaft entgegen, mit der er durch den Bund vereint ist. Die Atmosphäre ist zwar die eines Kriegsereignisses mit den allen Ängsten und Gefahren, die es hervorruft. Das Wort Gottes scheint aber keine abstrakte Botschaft zu sein, sondern eine Stimme, die sich den kleinen und großen Nöten der Menschheit anpasst. Der Psalm spiegelt deshalb die militärische Sprache und die Atmosphäre wider, die in Israel in Kriegszeiten herrschten. Hierher können Sie den Vers 6 vergleichen, indem er sich den Empfinden des Menschen in Schwierigkeiten anpasst. Kommen wir zum Punkt 3. Vers 7 leitet eine Wende im Psalm ein, während die hervorgehende Verse an Gott gerichtete Bitte ausdrücken, also Vers 2 bis 5, bekräftigt Vers 7 die Gewissheit, dass man erhört wird. Nun bin ich gewiss, der Herr schenkt seinen Gesalbten den Sieg, er erhört ihn von seinem heiligen Himmel her. Das ist Vers 7. Durch welches Zeichen man das erfahren hat, verrät der Psalm nicht. Ein Gedanke? Er drückt aber einen kleinen Kontrast zwischen der Haltung der Feinde aus, die auf die materielle Kraft ihrer Wagen und Pferde zählen, und der Haltung der Israeliten, die ihr Vertrauen auf Gott setzen und dadurch siegen. Man denkt unwillkürlich an die feierliche Szene von David gegen Goliath. Den Waffen über die Überheblichkeit des Kriegers, der Philister, setzt der junge Jude die Anrufung des Namens des Herrn entgegen, der die Schwachen und Hilflosen stürzt bzw. schützt. In der Tat sagte David zu Goliath aus 1. Samuel Kapitel 7, Vers 45 bis 47 steht, du kommst mit mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heere. Der Herr verschafft nicht Rettung durch Schwert und Speer, denn es ist ein Krieg des Herrn. Und zum Schluss Punkt 4. Obwohl er in seiner historischen Konkretheit so stark mit der Logik des Krieges verbunden ist, kann der Psalm dennoch dazu einladen, sich nie von der Anziehungskraft der Gewalt einzufangen zu lassen. Auf Jesaja rief, wehe denen, die nach Ägypten ziehen, um Hilfe zu finden und sich auf Pferde verlassen, die auf die Menge ihrer Wagen vertrauen und auf ihre zahlreiche Retter. Doch auf dem Heiligen Israels blicken sie nicht und fragen nicht nach dem Herrn. Das ist aus Jesaja Kapitel 31, Vers 1. Ein kleiner Gedanke. Jede Form von Bosheit setzt der Gerechte, den Glauben, den Wollenden, die Vergebung und das Friedensangebot entgegen. Der Apostel Paulus mahnt im Römerbrief Kapitel 12, Vers 7, die Christen, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes gedacht. Und der Historiker der Kirche der ersten Jahrhunderte, Eusebius von Caesarea, gelebt hat er etwa zwischen 3. und 4. Jahrhundert, der diesen Psalm kommentiert, bezieht auf das Übel des Todes mit ein, von dem der Christ weiß, dass er es durch Christus besiegen kann. Zitat: Alle verborgenen und unsichtbaren gegnerischen Mächte und Feinde, die den Erlöser selbst in die Flucht geschlagen wurden, werden stürzen. Aber all die, die Erlösung erhalten haben, werden von ihrem Vorgehen Zusammenbruch auferstehen. Simeon sagte deshalb, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Das heißt, dass seine Gegner und Feinde zu Fall kommen, aber die jenen aufrichtet werden, die einem Fall zu gekommen waren, aber jetzt von ihm auferweckt worden sind. Zum Schluss zwei Gedanken vom Johannes Paul II. Im Not und Gefahr betet das Gottesvolk des alten Bundes für seinen König. So unterstützt das fürbittende Gebet den Opferdienst des gesalbten Gottes. Der Herr allein schafft Heil, wer auf ihm sein Vertrauen setzt und die Gläubigen anruft, findet Erhöhung. Nun bin ich gewiss, der Herr schenkt seinen Gesalbten den Sieg. Das ist der Vers 7. In Jesus Christus, den Gesalbten Gottes, scheint schlechthin wissen wir Christen uns von Gott angenommen. Im Psalm 20 preist die Kirche Christus als den wahren König. Nicht mit Wagengewalt besiegt er das Böse, sondern die Kraft des Geistes Gottes. Sein Triumph über den Tod bringt den Menschen Frieden und Erlösung. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir hier nun einige Musikstücke, spielen wir ab, und dann später kommt noch die Sendung Wahrer Gehorsam in der Kirche, und dann zu Ende, bevor Sie das Rosenkranzgebet hören, auch noch die Sendung Fatima. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novak.
Qui habita in adiutorio altissimi, in protezione Dei Celi, com morabi tu.
Dicet
betet se mi.
Exaudiam meum.
Christus denn Sa